Römisch 5, Inhalte des Gebets. Das möchte ich jetzt nicht zu gründlich machen, denn wir haben andere Dinge, die ich nicht auslassen möchte. Aber ganz kurz gehen wir das durch. A, Fürbitte. Wofür wurde gebetet? Erstens für sich selbst. Klein a, das habt ihr als Gliederung am Blatt. Klein a, Bewahrung vor Sünde. Chroniker 4, Vers 10. Jabez betet, dass der Herr ihn bewahre, dass kein Schmerz ihn trifft und das Böse fernhält. Ja. Matthäus 6, Vers 13, führe uns nicht in die Versuchung hinein. B, Segen bei der Arbeit, befiehl dem Herrn deine Werke, deine Gedanken werden zustande kommen. Wenn man dem Herrn seine Arbeit anbefehlt, das ist ein Gebet, oder? C, Nahrung, tägliches Brot, Matthäus 6, Vers 13. D, Führung, Psalm 86, Vers 11 zum Beispiel, Herr, weise mir deinen Weg. Um Führung wird sehr viel gebetet. Und ist auch sehr wichtig. Klein e, Weisheit. Wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, der bitte er sie von Gott. Jakobus 1, Vers 5. Wir sollten viel um Weisheit beten. Und nicht gleich meinen, jetzt, wenn ich gerade gebetet habe, jetzt kommt die Weisheit sofort. Das Gebet erfordert, dass man öfters betet. Der Herr kann manchmal sehr plötzlich Weisheit schenken für eine Situation, aber manchmal dauert es länger und manchmal betet die ganze Gemeinde um Weisheit. Und der Herr gibt dann eine Lösung für eine schwierige Situation. Arabisch 2 für die Heiligen, Epheser 6, Vers 18. Das hat eine ganz große Betonung im Neuen Testament, in den Briefen, dass man für die Heiligen beten soll. Viel mehr wird gebetet für die Heiligen als für die Welt. Es wird auch gebetet für die Welt und für die Ungläubigen, aber vor allem für die Heiligen. Hier, denn die werden angefochten vom Feind. Worum konkret? Zum Beispiel um Einmütigkeit in Johannes 17, Vers 21, um Fortschritt, das haben Sie auf der Gliederung, Fortschritt Epheser 1, also die Verse 18 und folgende, dass der Herr Ihnen die Augen öffnen möge, zu erkennen, welches sei die Hoffnung seines Rufes und der Reichtum seines Erbes in den Heiligen und die überschwängliche Größe seiner Kraft in den Glaubenden. Epheser 1, Vers 18, 19. 2. Petrus 1 und 3, da gibt es eine ganze Reihe von Versen über den Fortschritt, über das Vorwärtskommen. Kolosser 1, Philipper 1, diese Stellen werden wir, ein paar werden wir nachher uns noch ansehen, aber nicht alle. 2. Thessalonicher 1. Klein c, um Gesundheit. Jakobus 5, Vers 16. Man darf beten für Heilung. Ganz klar. Und klein d, um Befreiung aus Not. Apostelgeschichte 12, Vers 5 zum Beispiel. Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis. Drittens, für die Reich Gottes Arbeiter, klein a, um neue Arbeiter, Matthäus 9, Vers 36 bis 38, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Klein b, um offene Türen, ein sehr wichtiges Prinzip. Wir sollen handeln nach dem Prinzip der offenen Türen. Und wenn wir keine offene Tür haben, dann beten wir um offene Türen. Und dort, wo die Tür offen ist, dort haben wir eine Dienstmöglichkeit. Wenn die Tür geschlossen ist, dann können wir nichts machen. Dann können wir höchstens beten, und dass sie sich öffnet eines Tages, aber wir können nicht geschlossene Türen einrennen. Manche vergessen das in langatmigen Diskussionen. Die Tür ist zu bei jemandem und man meint, man muss sie jetzt aufbrechen. Das geht nicht. Wenn die Tür zu ist, ist sie zu. Gebet wäre eine Alternative. Klein c, um die richtige Botschaft beten, dass der Herr mir ein Wort gebe, sagt der Apostel Paulus, Kolosser 4, Vers 14 zum Beispiel, dass der Herr ihm Freimütigkeit gibt. Klein d, Freimütigkeit, Kühnheit, Apostelgeschichte 4, 29 und Epheser 6, 19 und 20. Und dann klein e, um Bewahrung, 2. Thessalonicher 3, Vers 1 und 2. Da muss ich mir die Stelle gerade anschauen. 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe Und dass wir befreit werden, Vers 2, von den verkehrten und bösen Menschen. Befreiung eigentlich, ja. Befreiung und Bewahrung vor verkehrten Menschen, die das, dem Evangelium also ein Hindernis setzen. Dürfen wir beten. Und dass das Wort Gottes laufe, 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Wir müssen beten für diese Dinge. Wenn wir nicht beten, läuft es nicht. Wir dürfen nicht meinen, das geht dann einfach so. Nein. Gebet ist dieser der erste, das hat Priorität vor der Verkündigung. Apostelgeschichte 6, Vers 4 haben wir das gesehen. Wir wollen verfahren im Gebet und in der Verkündigung des Wortes, im Dienst des Wortes. Viertens, für Sünder wird gebetet. In Römer 10, Vers 1 betet Paulus für Israel, dass sie gerettet werden. Ihre Rettung, ja, das ist sein Gebetsanliegen, die Rettung Israels. Damit meint er, dass die Israeliten zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4, für alle Menschen und für die in einer Obrigkeitsstellung sind und in Verantwortung sind. Fünftens wird hier die Obrigkeit speziell erwähnt, 1. Timotheus 2, Vers 2, fünftens für die Obrigkeit. Das sollten wir nicht vergessen in unseren Gemeindegebeten, dass man immer wieder für die Obrigkeit betet. Das soll nicht ein Formelgebet sein, sondern ganz bewusst, dass der Herr gottesfürchtige Menschen an die Autoritätsstellen schickt. Dass das Böse sich nicht ausbreiten kann, dass wir das Gute gefördert wird. Sechstens, für alle Menschen, 1. Timotheus 2, Vers 1. Was das Beten für Ungläubige betrifft, ist wichtig, dass man in kleinen Schritten betet. Es ist besser zu beten, Herr, gib mir eine Gelegenheit, mit dem zu reden. Herr, öffne mir die Tür, dass ich irgendwie ran kann mit dem Evangelium. Einfach zu beten, Herr, rette X und Herr, rette Y und Herr, rette Z, das ist ein bisschen nichtssagend. Ja, viel besser ist jetzt ganz konkret beten. Man sieht das auch in der Schrift. Da wird nicht einfach gebetet, Herr, rette den so und so, sondern es wird gebetet um offene Türen, um dass das Evangelium laufen kann, dass das Evangelium ran kann. Denn der Apostel weiß, das Evangelium muss, die Menschen müssen mit dem Evangelium konfrontiert werden. Und dann, dass der Heilige Geist Menschen von Sünde überführt. Das geschieht auch nicht automatisch. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, ein vorauslaufendes Wirken des Heiligen Geistes, bevor der Mensch sich bekehrt ist, dass der Mensch von Sünde überführt wird. Das geschieht aber durch den Geist Gottes, Johannes 16. Der Geist wird geschickt, damit Menschen von Sünde, damit sie von Sünde überführt werden. Johannes 16, möchte ich gerade vorlesen. Johannes 16, Vers 13. Wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, dann heißt es, Vers 8. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt zurechtweisen in Bezug auf Sünde, in Bezug auf Gerechtigkeit und in Bezug auf Gericht. Also Johannes 16, 8. In Bezug auf Sünde, weil sie nicht glauben an mich. Deshalb wird er sie in Bezug auf Sünde überführen, zurechtweisen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Aber wichtig ist, dass man dafür betet. Nicht jeder lässt sich von Sünde überführen. Wer lässt sich schon von Sünde gerne überführen? Ja? Das braucht ein Wirken Gottes an den Menschen. Es geht nicht automatisch dann, dass der Mensch von Sünde überführt wird. Sicher hat jeder Mensch ein Gewissen und es ist schon ein Ansatzpunkt vorhanden, dass sie überführt werden, aber es braucht ein besonderes Wirken und dafür muss man beten. Also da konkret beten, in diese Schritte, um Weisheit beim Reden mit den Ungläubigen. Das hat Paulus auch getan. Lass Dinge geschehen im Leben von diesem und jenen, dass er zum Nachdenken kommt. Schicke zur rechten Zeit Christen in seine Nähe. Öffne ihm die Augen, dass er sehe. Es gibt keine Garantie hier, 1. Korinther 7, Vers 16. Was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Du weißt es nicht. Du kannst beten und flehen. Du hast nicht die Garantie, aber dann bete. Matthäus 5, Vers 44. Betet für die, die euch beleidigen, die verfolgen. Also man soll für Ungläubige beten. Oder wenn jemand, 1. Johannes 5, Vers 16, wenn jemand einen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, dann soll er bitten und er wird ihm Leben geben. Also, und es gibt aber Sünde hin zum Tode. Es gibt Sünde zum Tode hin. Nicht von solcher sage ich, dass man bitten soll. Da drückt er sich sehr vorsichtig aus. Es gibt also auch eine gewisse Verhärtung zum Tode hin, zum ewigen Tode hin. Da sagt er, ich sage nicht, dass man dafür bitten soll. Er ist vorsichtig. Er sagt auch nicht, dass man nicht bitten soll, aber er sagt nicht, dass man bitten soll. Es gibt ja solche Fälle, wo Gott gesagt hat, jetzt bitte nicht mehr für solche, für diesen und für jenen. Die Stellen hatten wir schon. Siebtens, für das Kommen des Herrn. Es wird gebetet, Herr, komm. Maranatha heißt entweder unser Herr, komm, oder der Herr kommt. Das ist aramäisch. Das heißt entweder Maranatha, dann ist es der Herr kommt, oder Maranatha, unser Herr, komm. Offenbarung 22, Vers 20. Komm, Herr Jesus. Achtens, für die Ausbreitung des Königreiches. Das hatten wir schon im Matthäus 6, Vers 11, in dem Unser Vater. Oder trachtet nach dem Reich Gottes. Wenn wir trachten sollen nach dem Reich, dann sollen wir auch beten danach. Matthäus 6, 33. Groß B, die Fürbitte Christi in Johannes 17. Da will ich mich jetzt doch nicht so lange aufhalten. Ist zwar ein sehr, sehr schönes Gebet, aber wir haben hier zwei Teile. Erstens die Bitte für die Verherrlichung des Herrn Jesus selber. Er betet für die eigene Verherrlichung, Vers 1 bis 5. Und dann haben wir die Bitte für die Vollendung der Heiligen. Da haben wir die Bitten in Vers 9. Bewahre sie, Vers 9 bis 15. Bewahre sie, und zu diesem bewahre sie, also bewahre sie in deinem Namen, heißt es zuerst, bewahre sie in deinem Namen, und dann bewahre sie vor dem Bösen. Beides, also in Gott bewahren, im Namen bewahren, im Wesen Gottes, in Gott bewahren und bewahren vor dem Bösen. Vor dem Bösen allgemein, das Böse ist gemeint. Da ist Satan eingeschlossen und Sünde. Und dann weiter, heilige sie durch die Wahrheit. Das ist das Nächste. Bewahre, es gehört auch zur Bewahrung. Die Bewahrung in dem Namen Gottes, die Bewahrung vor dem Bösen und die Heiligung durch die Wahrheit. Dass sie also durch die Wahrheit Gottes abgesondert werden, im praktischen Leben auch, abgesondert von dem Bösen, von dem Weltlichen. Und dass sich das dann auswirkt in ihrem Lebenswandel. Heilige sie in deiner Wahrheit oder durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und dann haben wir zum Schluss noch die Bitte für die Heiligung aller Glaubenden. Johannes 17, Vers 20 bis 23. Nicht allein für diese bitte ich dich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und was ist da das Gebet? Es heißt hier in Vers 21, mit dem Ziel, dass sie alle eins seien. Hier ist im Griechischen ein Zielwort. Also der Herr Jesus betet für die Welt und er bezweckt damit, dass sie alle eins seien. Wahrscheinlich hier ist die praktische Einheit gemeint. Dass sie auch in der praktischen Einheit dann wandeln. So wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gebracht werden. Also ein Zeugnis werden, damit die Welt erkenne, dass du mich sandtest. Das Zeugnis, die Welt sieht hier, die Einheit der Christen, die Harmonie der Christen, und wird jetzt erkennen, dass Jesus Christus von Gott gesandt ist. Oder das ist das Ziel, damit die Welt erkenne, dass Jesus von Gott gesandt ist und dass Gott die Jünger liebt. Und dann ganz zum Schluss in den Versen 24 bis 26 haben wir den Wunsch, ein Ausdrücken eines Wunsches Jesu: Vater, ich will, dass auch die, die bei mir sein, dass auch sie bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Jesus will also die Jünger immer bei sich haben, in der Ewigkeit. Ich möchte mich jetzt hier nicht länger aufhalten bei diesem wunderschönen Gebet. Wir haben die Zeit nicht. Aber dann möchte ich doch einige Gebete, Fürbittegebete der Apostel betrachten, jedenfalls kurz. Wofür haben die Apostel gebetet? Und das ist ein sehr reiches Studium. Das möchte ich sehr empfehlen. Mal schauen, wofür hat der Apostel Paulus eigentlich gebetet, wenn er in seinen Briefen berichtet von seinem Gebetsleben. Er spricht ja oft vom Dank, von seinem Dank, den er an Gott richtet, und auch von seinen Bitten, die er an Gott richtet. Römer 1, Vers 8 bis 12 habe ich als erstes hier aufgeschrieben. Römer 1, Vers 8 bis 12. Er betet, fleht alle Zeit bei seinen Gebeten, ob es ihm wohl endlich einmal durch den Gotteswillen vergönnt sein möchte, zu den Römern zu kommen. Also er betet, dass Gott die Umstände so fügen möge, dass er nach Rom komme. Gott hat das Gebet erhört, allerdings anders, als er sich dachte. Er kommt dann als Gefangener nach Rom, aber er kommt nach Rom. Und er konnte dann auch einen Dienst dort tun, auch allerdings anders, als er sich das vorgestellt hat. Aber Gott hat hier das Gebet erhört. Das heißt flehen, und das ist interessant. Er fleht alle Zeit bei seinen Gebeten. Alle Zeit ist natürlich ein relatives Wort. Alle Zeit in seinen Gebeten, wenn er an die Römer denkt und wenn er... Wir wissen nicht, wie häufig, aber alle Zeit heißt nicht 24 Stunden pro Tag. Aber es war ihm ein großes Anliegen, und er verwendet das Wort flehen. Ich flehe in meinen Gebeten. Es war ihm ein intensives Verlangen. Römer 15, Vers 5 und 6 haben wir ein indirektes Gebet, aber wir haben auch solche indirekten Gebete, haben wir viele in den Briefen. Römer 5 heißt es: Aber der Gott der Ausdauer und des Trostes gebe euch, gleichgesinnt zu sein. Wenn er so sagt, Gott gebe euch, dann ist das ein Ausdruck eines Wunsches, den er hat, aber es ist eigentlich ein Gebetswunsch. Das heißt, bei den Aposteln findet man das öfters auch: Der Herr schenke euch Frieden, oder der Herr segne dich. Ja, ist ein Gebetswunsch. Das heißt, derjenige, der das ausspricht, wendet sich eigentlich indirekt an Gott: Herr, mögest du das tun jetzt. Mögest du hier das geben, dass sie gleichgesinnt sind, die Römer-Christen, also die Heiden-Christen und die Juden-Christen in Rom. Ein Gebet um geistliche Harmonie. Auch noch ein indirektes Gebet in Vers 13. Der Gott der Hoffnung fülle euch auf euer Glauben hin mit aller Freude und allem Frieden, dahingehend, dass ihr überreich seid an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Ein gewaltiger Satz. So schön. Der Gott der Hoffnung fülle euch auf euer Glauben hin, also während ihr glaubt, mit aller Freude, mit allem Frieden. Also als Antwort auf euren Glauben. Er will sie ermutigen zum Glauben, und er betet dafür, dass ihr Glaube fest ist und dass sie glauben. Und dass Gott auf das Glauben hin sie dann mit Freude und Frieden füllt. Und dass sie dadurch reich sind an Hoffnung, das heißt, dass sich das auswirkt auf ihre Zuversicht im Blick auf die Hoffnung, auf die Zukunft, die vor ihnen liegt. Und das alles in der Kraft des Heiligen Geistes. Dass sie reich sind in der Hoffnung, in der Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15, Vers 31 haben wir vier Gebetsanliegen. In einem Satz oder in zwei Sätzen eigentlich. Wofür ruft er die auf? Er hat Gebetsanliegen, das heißt, er will, dass die anderen beten für ihn, und das ist auch eine Hilfe für unsere Gebete. Man betet ganz konkret. Und was wird da gebetet, wenn Sie für Paulus beten sollten? Vier Dinge. Römer 15, Vers 31. Erstens, damit ich befreit werde von den im Unglauben Ungehorsamen, also von den Ungehorsamen in Judäa. Das ist das Erste. Befreiung von den Feinden oder Bewahrung, dass sie ihn nicht hindern und töten und so weiter. Also, dass ich befreit werde von den Ungehorsamen in Judäa. Das sind die Israeliten in Judäa, die dem Herrn nicht glauben wollen. Die sind ihm, die verfolgen ihn, sind gegen ihn. Zweitens, damit mein Dienst den Heiligen wohl angenehm werde. Das ist interessant. Wir hätten das vergessen. Aber er nicht. Er sagt, betet, dass ich, wenn ich die Gabe überbringe, die ich da zu überbringen habe, eine Geldgabe, dass das wohl angenehm werde den Heiligen. Und vielleicht spricht er auch von weiteren Diensten noch. Nicht nur, dass er die Gabe überbringt. Drittens, damit ich mit Freude zu euch komme, durch den Willen Gottes, und zusammen mit euch erquickt werde. Jetzt betet er um Freude, dass sein Kommen mit Freude geschieht und dass die Zeit dann mit Freude ist und eine Erquickung ist, wenn sie zusammen sind, und durch den Willen Gottes. Und viertens, dass der Gott des Friedens mit ihnen allen ist. Der Gott des Friedens möge mit euch allen sein. Wenn wir solche Gebete studieren oder lesen und uns darüber Gedanken machen, dann das bereichert unser eigenes Gebetsleben. Ich habe mal mit Bruder Herbert Janssen, hat mir mal gezeigt, mit ihm gesprochen über Gebet. Und dann hat er gesagt, ich sammle Gebete. Wenn ich irgendwo ein schönes Gebet lese oder höre, dann sammle ich das und ich mache mir das Gebet zu eigen. Das ist sehr schön. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben, die ich mir selber dann gesammelt habe. Herr, schenk mir die Gnade, dir mein Leben lang dienen zu dürfen. Das habe ich gelesen, ich denke, es war John Fletcher. Er hat gebetet, Herr, schenk mir die Gnade, dir mein Leben lang dienen zu dürfen. Das Gebet will ich mir merken. Und das Gebet will ich beten. Oder, lass mich deinen Sklaven sein. Einen, der sich seinem Herrn völlig ausliefert, um ausschließlich seinen Willen zu tun. Und den du ungehindert gebrauchen kannst. Ich möchte durch den Dienst, in den du mich stellst, für Tausende oder für Hunderte von Menschen zum Segen sein, hat irgendwer gebetet. Ich möchte dein Wort gut kennen. Ich möchte beständig in der Liebe und in der Erkenntnis deiner herrlichen Person wachsen und dein Wort in die Praxis umsetzen, zum Lobpreis deines Namens und zum Segen für meine Umgebung. Oder, lass mich ein vorbildhafter Hirte werden und andere zu solchen heranbilden. Lass mein Wirken immer Werk des Glaubens sein. 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Herr, lass mein Wirken immer Werk des Glaubens sein, nicht des Fleisches. Herr, öffne mir die Schrift und öffne mein Denken, meinen Denksinn, dass ich die Schrift verstehe. Lukas 24. Herr, falls ich schlafe, wecke mich. O Gott, gewähre mir eine vollkommene, schrankenlose Selbsterkenntnis. Herr, verwende mich und meine Situation dazu, dass andere im Vertrauen zu dir gestärkt werden, und führe mich in Umstände hinein und führe mich in den Umständen in einer Weise, dass andere eine Ermutigung bekommen, dir mehr zu vertrauen und dir mehr zuzutrauen. Philemon 1, lass auch mich Lass auch durch mich die Heiligen innerlich erquickt werden. Philemon 1. Die Herzen der Heiligen sind erquickt durch dich, geliebter Bruder. Und dann ein Gebet formuliert. Herr, lass auch mich so einen sein, dass die Heiligen durch mich erquickt werden. Hilf mir zu erkennen, was dem Heiligen Geist gefällt. Bewahre mich davor, anderen eine große Last aufzuerlegen. Zur Apostelgeschichte 15, 25. Gib mir die Gnade, ein Botschafter Christi zu sein. Ein anderer Bruder hat, erinnere ich mich gerade, er betete: Herr, lass mich die Menschen mit deinen Augen sehen. Hilf mir, dass ich die Menschen mit deinen Augen betrachte. Lass mich nie vergessen, wie sehr ich dir Mühe bereitet habe. 5. Mose 9, Vers 7. Mach, dass ich deinen Willen von Herzen tue, gerne, nicht nur, weil ich ihn tun muss. Epheser 6, Vers 6. Hier ein Zitat: Herr, Gott der Geister allen Fleisches, bestelle einen Mann über die Gemeinde, der vor ihnen her aus und eingeht und der sie aus und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist das Gebet Mose in 4. Mose 27, Vers 16 und 17. So kann man sich Gebete notieren und zu eigen machen, zu den eigenen Gebeten machen. Schenk, dass ich das, was ich von dir her gesprochen habe, dass es sich bei den Hörern vertieft und sie es im Herzen bewahren. Und lass nicht zu, dass sie das, was von dir war, vergessen. Aber das, was von mir war, dass sie das möglichst schnell vergessen. Lehre mich so zu geben, dass andere in meiner Gegenwart sich, lehre mich, mich so zu verhalten, dass andere in meiner Gegenwart sich wohlfühlen. Lass mein Leben ein Zeichen sein für andere, dass sie sehen, was es bedeutet, dich zu kennen. Spurgeon, lehre mich in heiliger Weise umzugehen mit dem Unheiligen. Spurgeon, denke ich, war es auch, der gebetet hat: Herr, mach mich taub für das, was ich nicht hören soll, und blind für das, was ich nicht sehen soll. Das ist gut, das beflügelt unser Gebetsleben. Machen wir uns Gebete zu eigen und formulieren wir Gebete, wenn wir Bibel lesen und wenn wir sehen, so ein Gebet wie Paulus hier oder so ein indirektes Gebet wie Paulus in Römer 15, Vers 13 zum Beispiel. Machen wir uns das zu eigen. Weiter, nur ein Hinweis, Epheser 3, Vers 14 bis 21, eines der schönen, schönen Texte, wo Paulus spricht über sein Gebet für die Epheser. Aus diesem Grund beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn, Jesu Christi. Und dann kommt dieser Text, wo man muss sich den Hauptsatz herauslösen, damit man nicht von diesem langen Satz abgelenkt wird. Der Satz ist bewusst zu lang, damit wir natürlich lange darüber nachdenken, aber wir haben jetzt keine Zeit dazu. Aber er betet hier, Vers 16, damit er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft zuzunehmen an Macht durch seinen Geist in den inneren Menschen hinein. Da sagt man, das ist doch nicht deutsch. Mit Kraft zuzunehmen an Macht durch seinen Geist in den inneren Menschen hinein. Wie kann man mit Kraft zunehmen in den Menschen hinein? Er spricht hier von einer Richtung. Die Kraft des Geistes soll in den Menschen hineingehen. Ja? Aber sie soll nicht nur hineingehen, sie soll gleichzeitig auch zunehmen. Sie soll in immer mehr hineingehen. Vers 17, um Christus wohnen zu lassen in euren Herzen durch den Glauben. Damit ihr, Vers 18, völlig imstande seid zu erfassen, was die Breite, Länge, Tiefe und Höhe ist, und zu erkennen die Liebe des Christus. Also, des Christus dürfte sich wohl auf beides beziehen. Die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe und auch die Liebe des Christus. Der Christus hat uns ein Heil gegeben Und das hat eine Länge und eine Breite und eine Tiefe und eine Höhe. So wie Abraham das Land bekommen hat. Und das hat ein, das soll schauen nach Osten und nach Westen und nach Norden und nach Süden. Schau, was du hast. Hier ist das Heil Christus und sein, das, was wir mit ihm haben. Das ganze Paket des Heils. Und zu erkennen die Liebe des Christus. Ein sehr, sehr schönes Gebet. Und es endet mit einem Lobpreis, dem, der über alles hinaus zu tun vermag, überaus mehr als das, was wir bitten oder begreifen, nach der Kraft, die da in uns wirkt. Ihm gebührt die Herrlichkeit. In der Gemeinde in Christus Jesus, zu allen Geschlechtern, aller Ewigkeit hin. Es geht also hier ein Gebet um geistliche Stärkung der Gläubigen, aber so formuliert, so reichhaltig formuliert. Auch Philipper 1, Vers 9 bis 11, aber ich habe jetzt keine Zeit dazu. Um dieses bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Wahrnehmen reich werde. Diese Liebe soll zunehmen in Verbindung mit Erkenntnis und Wahrnehmungsvermögen. Dass sie mehr und mehr erkennen und wahrnehmen und damit sie dann unterscheiden können, was sie vorziehen sollen, was Priorität hat, damit sie für den Tag Christi durchleuchtet, fleckenlos, unversehrt sind, ja, voll von Früchten der Gerechtigkeit. Und das alles zur Verherrlichung und zum Lob Gottes. Welche Gebete des Paulus klingen dadurch, wenn er ein bisschen berichtet von seinen Gebeten? Was packt er alles hinein in sein Gebet? Kolosser 1, Vers 9 bis 13 ebenfalls. Wir hören nicht auf, für euch zu bitten, dass ihr, ich kürze ein bisschen ab, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. In aller Weisheit und geistlichem Verstehen. Damit ihr würdig wandelt des Herrn. Zu allem Wohlgefallen, nämlich ihm wohlzugefallen. Damit ihr, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt. Und wachst in aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigt werdet, zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude. Und dem Vater dankt, der euch befreit hat und versetzt hat und so weiter. Ja, ich habe hier noch Stellen aus dem Korintherbrief, aber ich kann die jetzt nicht alle. Das ist 2. Korinther 1, Vers 11. 2. Korinther 2, Vers 13 und 14. 2. Korinther 9, Vers 14. 2. Korinther 12, Vers 8 bis 10. Und 13, Vers 7 bis 9. Da ist überall etwas über Gebet. Es ist ein reiches Studium, mal durch die Briefe durchzugehen, alles was steht über Gebet und was, wofür haben die gebetet? Und wofür rufen sie auf zum Beten? Da fehlt uns natürlich die Zeit. Der 2. Thessalonicher auch, sehr schön, 2. Thessalonicher 1, Vers 12, wir haben das hier unten. Vers 11 und 2. Thessalonicher 1, Vers 11 und 12. Wir beten für euch, damit unser Gott euch des Rufes würdig erachte und zur Erfüllung bringe alles göttliche Wohlgefallen. Also alles Schöne, was Gott wirkt. Alles, was Gott wohlgefällt an Güte. Und dass er zur Erfüllung bringe alles Werk des Glaubens in Kraft. Also Gott soll das Glaubenswerk kräftig erfüllen, zur Vollendung bringen. Damit der Name Jesus gepriesen wird. Gott soll dieses Werk, was er angefangen hat in euch, kräftig zur Vollendung bringen, zur Erfüllung bringen. Dafür betet er, dass Gott das tun möge. Ähnlich wie Philipper 1, dass er das angefangene Werk in euch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Dort wird es als Verheißung gesagt. 1. Petrus 5, Vers 10 und 11, indirekt. 1. Petrus 5, 10 und 11. Der Gott aller Gnade, allein schon der Ausdruck, Gott aller Gnade. Gott ist ein Gott, der euch alles beschenkt. Das ist der Gott aller Geschenke und aller Gnade, der euch alle Gnade und Kraft und Hilfe darreicht. Dieser Gott aller Gnade, der uns rief zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst mache euch heil oder rüste euch zu, mache euch tüchtig. Er festige euch, stärke euch, gründe euch. Ihm gebühren Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Ihr, nachdem ihr also ein weniges gelitten habt, rüste er euch zu. Im Alten Testament, diese zwei argumentativen Gebete Mose, die hatten wir ja schon. Ich möchte hier noch einmal kurz erwähnen. Das eine war 2. Mose 32, Vers 7 bis 14. Das war das eine, wo er Gott vorhält, was sollen dann die Ägypter sagen, wenn du jetzt das Volk tötest? Und was willst du für deinen großen Namen tun? Ja. 2. Mose 32, Vers 7 bis 14 war das. Und dann 4. Mose 14, Vers 11 bis 20. Da hält der Gott seine Eigenschaften vor. Ja. Das sagt 4. Mose 14, Vers 11 bis 20. Das ist so, ich muss das jetzt lesen. Mose sagte zum Herrn, dann werden die Ägypter es hören. Denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt und man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen, die gehört haben, dass du, Herr, in der Mitte dieses Volkes bist, dass du, Herr, Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke über ihnen steht und dass du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Und tötest du dieses Volk wie einen Mann, so werden die Völker, die deinen Ruf gehört haben, sprechen und sagen, ja, weil er aber nicht vermochte, dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zugeschworen hat, so hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und nun möge bitte die Macht meines Herrn sich groß erweisen, so wie du geredet hast, indem du sagtest, Jahwe ist langsam zum Zorn und groß an Freundlichkeit und Güte, der Ungerechtigkeit und Übertretung vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern und an der dritten und vierten Generation. Bitte, vergib die Ungerechtigkeit dieses Volkes nach der Freundlichkeit, Güte, und so, wie du diesem Volk verziehen hast, von Ägypten an bis hierher. Was so ein Gebet. Da sagt Gott, ja, da kann ich nicht. Und der Herr sagt, ja, also ich habe vergeben nach deinem Wort. Ich habe vergeben. Nach deinem Wort. Dann sind einige Lobgebete. Hier ein paar berühmte habe ich aufgeschrieben. Epheser 1, Vers 3 bis 14. Dieser lange eine Satz von Paulus. Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat. Gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat. Im Griechischen. Also das Lob und Segen ist dasselbe. Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat. Und 1. Petrus 1, Vers 3 bis 12, ebenso. Dieser lange Satz, gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat. Und Römer 11, Vers 33 bis 36, oh die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist auch ein Gebetsausdruck, es ist mehr ein Ausruf, aber er kommt aus dem Gebet heraus. Dann habe ich hier noch ein sehr demütiges Dank- und Hingabegebet aus 1. Chronik 29, Vers 10 bis 20. Auch das ist ergreifend, ein Gebet Davids, ein Lobpreis Davids. Da heißt es, 1. Chronik 29, 10, gelobt seist du, Jahwe, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Jahwe ist die Größe und die Stärke und die Schönheit und die Strahlung und die Hoheit. Denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Jahwe ist das Königreich. Und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand ist es alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir. Wir rühmen deinen schönen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir vermögen, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen, wie alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind die Tage auf der Erde und es gibt keine Hoffnung Also keine Hoffnung, hier zu bleiben. Jahwe, unser Gott, die ganze Menge, die wir bereitet haben, um dir ein Haus zu bauen, für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie. Und es ist alles dein. Und ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Wohlgefallen hast an Aufrichtigkeit. Ich, in Aufrichtigkeit meines Herzens, habe ich dieses alles bereitwillig gegeben. Und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Jahwe, Gott unserer Väter, Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, bewahre dieses auf ewig als Gebilde der Gedanken des Herzens deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. Und meinem Sohn Salomo, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, Zeugnisse und deine Satzungen zu halten und alles zu tun, was den und den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. So schön. Man spürt, dieser Mann betet nicht nur pro Tag ein, zwei Minuten, ein kurzes Tischgebet. Ich habe gemerkt, dass manche Beter der Bibel haben sich alttestamentliche Gebete, manche neutestamentliche Beter haben sich alttestamentliche Gebete zu eigen gemacht. Maria, die Mutter Jesu, betet ganz ähnlich wie Hanna. Wenn man das Gebet der Maria in Lukas 1 vergleicht mit dem Gebet der Hanna in 1. Samuel 2, dann sieht man, die hat Teile der Sprache übernommen. Die lebt im Alten Testament, die lebt und die macht sich diese Gebete zu eigen. Als Zusammenfassung jetzt hier zu diesem, zusammenfassend, sehen wir, dass hier gebetet wird in den Briefen der Apostel, dass sie Gottes Willen erkennen, zum einen. Das war das eine, zum Beispiel Kolosser 1, Vers 9. Ja. Sie beten, dass die Heiligen den Gottes Willen erkennen, den allgemeinen und den persönlichen. Dann, dass sie in diesem Willen feststehen, im Gottes Willen feststehen und vollkommen werden, also stark werden, Kolosser 4, 12. Dann, dass sie drittens, dass sie den Herrn und seinen Ruf, das heißt seine Zukunft, die er uns gibt, immer besser erkennen, dass Gott ihnen die Augen öffnet, dass sie den Herrn, den Reichtum des Herrn und den Stand, den zukünftigen Stand, die Hoffnung ihres Rufes und die Kraft kennen. Besser kennen. Das wäre das dritte hier, Epheser 1. Oder viertens, dass sie durch seinen Geist gestärkt werden, ihnen innerlich, in den inneren Menschen hinein. Also diese Kraft, Stärkung am inneren Menschen. Dann fünftens, dass sie in der Liebe zunehmen, dass die Liebe mehr und mehr überströme. Die Liebe zunehmen, in der Liebe, das war Philipper 1 zum Beispiel, Philipper 1, Vers 9, dass ihre Liebe mehr und mehr überströme. Dann sechstens, dass Gott sie würdig mache seiner Berufung, das heißt seiner Zukunft, zu der sie berufen hat. Gott soll diese Christen würdig machen, dieses herrlichen zukünftigen Standes, den sie bekommen werden. Das ist hier gemeint. Das war, glaube ich, in Epheser 4. Oder auch noch andere Stellen, ich habe es nicht mehr aufgeschrieben. Siebtens, dass Gott an ihnen alles Wohlgefällige erfülle, 2. Thessalonicher 1. Ah ja, die andere war auch 2. Thessalonicher 1, klar. Dass Gott alles Wohlgefällige, also alles, was Gott wohlgefällt, also diesen schönen Charakter, erfülle in ihnen. Und achtens, dass das ganze Werk des Glaubens in Kraft geschieht. Dass ihr Dienst, ihr Arbeit, ihr Glaubenswerk in Kraft geschieht. Nicht in Schwachheit. Kraft geschieht. Und neuntens, das war auch 2. Thessalonicher 1. Und neuntens, dass sie bewahrt werden und geheiligt werden und eins werden. Johannes 17. Das sind jetzt nur Beispiele, das könnte man dann jetzt natürlich fortsetzen. Aber es hilft, sich mal dieses bewusst zu machen und dann für die eigene Fürbitte, wenn wir für andere Geschwister beten, das so beten. Also es geht um Gottes Willen, es geht um Gott besser kennenzulernen und das Heil und die Zukunft. Es geht um die Innenstärkung am inneren Menschen, es geht um die Liebe, die wachsen soll und zu überströmen. Es geht um ein Würdigen, dass sie würdig sich benehmen ihres zukünftigen Standes, dass sie da sich würdig, der Herr sie würdig macht in ihrem Wandel, dass sie die Gott wohlgefälligen Dinge sich in ihrem Leben sichtbar werden, dass das ganze Arbeit und das Werk, das sie tun, in Kraft geschieht und dass sie bewahrt und geheiligt werden und eins. Also sind hier die wichtigsten Anliegen, die man so findet in den Briefen. Und das bringt uns jetzt zu den Römisch 6 Auswirkungen von Gebet. Da habe ich Groß A, Gebet bringt etwas, das bringt es wirklich, ja. Wie man so sagt, das bringt es. Und zwar, wer hat was davon? Erstens, Gott hat was davon. Das ist immer das Wichtigste. Von unserem Gebet, wir denken, wir müssen uns daran gewöhnen, zuerst an Gott denken, dass er jetzt was davon hat, von meinem Gebet. Er möchte was haben. Was denn? Ehre und Förderung seiner Sache. Ehre, klein a, und b, Förderung seiner Sache, seines Reiches. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Und die soll gefördert werden. Gott bringt, also es bringt ihm Ehre. Johannes 14, Vers 13, oder? Damit der Vater verherrlicht werde im Sohne. Deshalb beten wir. Und Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Reich, dein Wille, dein Name, deine Sache, Herr. Zweitens, wir haben auch etwas davon. Klein a, es bringt Gottes Gegenwart. Gemeint ist hier Gottes Gegenwart im praktischen Sinne. Theoretisch ist Gott ohnehin gegenwärtig. Gottes Gegenwart. Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei zusammengekommen sind zu meinem Namen hin. Dort bin ich in ihrer Mitte. Und Jakobus 4, Vers 8 habe ich schon erwähnt hier. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Der Herr ist neben uns, oder? Wenn er neben uns, dann hilft, wenn er neben uns ist, wenn er da ist, dann hilft er uns. Elia wirft seinen Mantel da über den Jordan und sagt, wo ist der Gott des Elisa wirft den Mantel und sagt, wo ist der Gott des Elia? Wo ist er? Das heißt, ich will wissen. Handelt er? Ist er? Reagiert er? Antwortet er? Für B, klein B haben wir, es bringt, es vertieft unsere Gemeinschaft mit Gott. Gebet vertieft Gemeinschaft mit Gott, nämlich das, es befruchtet unser Bibellesen, es erfrischt unser Bibellesen, es bringt uns diese aktive Abhängigkeit, es ist äußerst interessant, ist das Leben, weil wir ja mit Gott rechnen. Wenn wir viel beten, rechnen wir viel mit Gott. Und dann sehen wir, dass gewisse Begegnungen sind nicht zufällig, sind seine Führung, gewisse Gespräche sind seine Führung. Und es hilft mir auch in den Gedanken. Er bewahrt meine Gedanken und macht mir das bewusst, dass er da ist. Also es vertieft mein ganzes Leben mit Gott und hat positive Auswirkungen. C, da habe ich jetzt, ja, ich bin nicht so glücklich mit diesem Ausdruck, es bringt mich innerlich weiter. Aber was ich sagen will ist, ich habe hier eine ganze Reihe von Dingen aufgeschrieben. Es beschleunigt mein Wachstum, stärkt meinen Glauben, also das Christusähnlichkeit wird beschleunigt, Vertrauen wird gestärkt in Christus, weil ich ja Erfahrungen mit ihm mache, wenn ich viel bete. Es hilft, die Verzagtheit zu überwinden, also es überwindet Furcht und Verzagtheit. Es ist ein, ja, Es hilft mir, Verzagtheit zu überwinden. Es gibt Hoffnung bei Hoffnungslosigkeiten, Aussichten, bei hoffnungslosen Lagen. Ein Gefangener, hat er mal gesagt, war Missionar, er war gefangen. Ich glaube, es war Adoniram Judson. Wie sind die Aussichten, haben sie geschrieben. Wie sind die Aussichten? Da hat er zurückgeschrieben, die Aussichten sind so herrlich wie die Verheißungen Gottes. Aber er war im Gefängnis und wurde geplagt und gefoltert. Die Aussichten sind so herrlich wie die Verheißungen Gottes. Ja. Gib mir Hoffnung. Es führt mich in die Heiligung, ganz klar. Das merkt man sehr schön im Tagebuch von David Brainerd. Schreibt immer wieder davon. Und John Hyde auch. Führt mich in die Heiligung. Es vertieft die Erkenntnis der Heiligkeit Gottes. Die Ehrfurcht. Es vertieft die Ehrfurcht vor Gott. Es vertieft die Selbsterkenntnis meiner Verderbtheit und fördert daher die Demut und wirkt dem Stolz entgegen. Es vertieft die Erkenntnis der Verderbtheit meines Fleisches. Es fördert Hass gegen Sünde. Es verstärkt die Liebe, es beflügelt die Liebe zu den Heiligen. Man bekommt eine Sehnsucht. Wenn wir viel für andere beten, bekommen wir eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihnen. Manchmal kann sie gestillt werden, manchmal nicht. Es beflügelt die Liebe und die Sehnsucht zu den Heiligen. Und natürlich auch zu den Verlorenen. Das ist das Nächste. Liebe für die Verlorenen. Ich sehe sie mehr im Lichte Gottes. Wenn ich enger mit Gott lebe, bewahrt mich vor voreiligen Entscheidungen, vor voreiligen Schritten. Es bringt mir innerlich Ruhe, innerlichen Frieden, wenn ich aufgewühlt bin. Es bringt mir innerlich Ruhe und Frieden, wenn ich aufgewühlt bin. Und als letztes hier noch, es erhöht meine Brauchbarkeit für den Herrn. Ich habe hier dann weiter in der Gliederung klein d, es öffnet Türen. Es bringt offene Türen. Das hat ja auch dieses Buch, ist der Titel. Beten öffnet sich die Tür. Das haben viele erlebt. Man betet und eine Tür tut sich auf. Man betet manchmal längere Zeit, aber dann tut sich die Tür auf. Die Tür zum Herzen eines Menschen. Klein e, es bringt die Kinder Gottes zusammen. Gebet bringt die Gotteskinder zusammen. Man betet füreinander und dann betet man auch gemeinsam. Klein F, es verändert in Gottes Bild. Das haben wir eigentlich vorher schon erwähnt. Groß B habe ich dann hier in der Gliederung, es vermag viel, Gebet vermag viel. Und da müssen wir diesen Vers lesen, Jakobus 5, Vers 16. Und es wäre wichtig, wenn wir da uns die Übersetzung ansehen, denn es ist nicht ganz einfach, die Übersetzung dieses Verses. Jakobus 5, Vers 16 gibt es im, wenn man auch mehrere Übersetzungen hier liest, merkt man, dass hier die sind hier einige Unterschiede. Aber ganz streng genommen steht hier im Text, also der erste Teil ist leicht, da sind sich auch alle einig. Viel vermag eines gerechten Gebet. Oder das Flehen steht hier sogar. Viel vermag das Flehen eines Gerechten. Die Probleme sind im zweiten Teil. Viel vermag das Flehen eines Gerechten, und dann kommt im Griechischen ein Partizip, Energumene, und man weiß nicht, wie man das auflösen soll. Wörtlich heißt das, es wirkt. Es ist wirkend. Oder es erweist sich als wirksam. Also man könnte dann so übersetzen, viel vermag das Flehen eines Gerechten, es erweist sich als wirksam. Andere übersetzen, viel vermag das Flehen eines Gerechten in seiner Wirkung. Aber das ist ein bisschen zu schwach. Es wirkt. Das Flehen eines Gerechten, es erreicht etwas. Das wird ausgedrückt dadurch. Ja. Luther sagt, wenn es ernstlich ist. Das ist nicht so exakt hier. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das wäre sehr gut. Viel vermag das gerechten Gebet in seiner Wirkung. Oder es erweist sich als wirksam. Das ist gemeint. Hier einige Unterpunkte. Erstens, Gebet regiert die Welt. Die Gebet bewegt die Hand dessen, der die Welt bewegt. Gebet wendet sich an den Gott, der die Welt regiert, und dadurch, und der Herr lässt sich gerne erbitten, weil er ja, das ist ja seine Art, wie er handelt. Er legt uns eine Last auf, oder er zeigt uns, was sein Wunsch ist. Wir beten und er handelt. Beten wir nicht, handelt er nicht. Und der Wunsch geschieht nicht. Wir lesen die Schrift, wir sehen, was der Wille des Herrn ist, wir erkennen es, wir bekommen das Anliegen, wir beten entsprechend, beharrlich dafür, und dann geschieht etwas. Wiedersehen. Dein Reich komme. Gott will ja, dass dein Reich kommt. Ja, und jetzt betet die Gemeinde, dein Reich komme. Jetzt beten wir konkret. Ja. Herr, dein Reich komme hier in meinem Leben. Und ich möchte in meiner Familie. Ich weiß, Gott will, dass ein Reich in meiner Familie aufgerichtet wird. Und dann kann ich mich im Gebet hier einsetzen. Herr, dein Reich komme in meiner Familie. Hilf, dass ich es vorlebe. Und ein Vorbild und so weiter. Ein Vorbild bin und so weiter. Und in der Gemeinde. Und in der Welt und in der Nachbarschaft und im Beruf. Dein Reich komme. Gebet regiert die Welt. Zweitens, Gebet ist eine Waffe im Kampf. Ja? Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Danke für die Meldung. Gebet. Ja, das ist kein Deutsch, was ich. Durch Gebet regiert Gott die Welt. Also der Fehler ist schon in der Gliederung. Durch Gebet regiert Gott die Welt. Bitte? Ja. Durch das Gebet des Menschen natürlich. Nicht durch das Gebet von irgendwem anderen. Genau. Danke. Durch das Menschengebet regiert Gott die Welt. Jetzt haben wir es gleich. Durch das Menschengebet regiert Gott die Welt. Zweitens, Gebet ist eine Waffe im Kampf. Und es geht um, das hatten wir schon, Epheser 6, 10 bis 20. Und auch Römer 15, Vers 30 bis 32. Römer 15, Vers 30 bis 32 sehen wir, dass auch der Apostel Paulus es als Kampf auffasst. Römer 15, 30 bis 32. Ich rufe euch auf, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes zusammen mit mir zu ringen in Gebeten für mich zu Gott. Für mich, also für sich selber. Da kämpfen sie mit, wenn sie in der Fürbitte für ihn stehen. Kolosser 4, Vers 12. Epaphras, der allezeit für euch in Gebeten ringt. Hier wird, also natürlich kommt hier auch zu Mose, 2. Mose 17. 2. Mose 17. das Stehen Mose auf dem Berg mit dem Hochheben des Stabes. Drittens, Gebet verändert die Welt. Das ist ähnlich wie erstens, aber hier ist es jetzt die Veränderung. Durch Gebet geschieht große Veränderung. Das haben wir in der Geschichte erlebt, vor allem bei den Erweckungsbewegungen. Ganze Landstriche wurden verändert. Man spricht heute noch in Amerika von The Bible Belt. The Bible Belt ist ein Landstrich in Amerika, wo es so viele Gemeinden gibt und Gläubige gibt, dass man von einem biblischen Gürtel spricht, also biblischen Landstrich spricht. The Bible Belt. Viertens, die Macht des Gebetes ist unbegrenzt. Das ist für uns wichtig. Epheser 3, Vers 20 zeigt es, dass die Macht des Gebetes unbegrenzt ist. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag, überaus mehr als das, was wir bitten oder begreifen, entsprechend der Kraft, die in uns wirkt. Diesem Gott, zu diesem Gott wendet er sich und diesem Gott sei die Ehre. Er tut über alles hinaus, überaus mehr, als wir bitten oder begreifen. Weil die Macht ist deshalb unbegrenzt, weil der Gott, an den man sich richtet, unbegrenzte Macht hat. Und vielleicht sollte man mehr sprechen von der Macht des Gottes des Gebetes. Aber indirekt darf man schon sagen, die Macht des Gebetes, denn es ist ja tatsächlich das Mittel, durch das Gott arbeitet. Gott sagt, ihr betet, ich handle. Also in dem Sinn kann man schon sagen, die Macht des Gebetes, weil er dieses Mittel verwendet. Er will, dass wir dieses Mittel verwenden. Das zweite ist natürlich die Macht des Wortes Gottes. Das kommt hinzu, keine Frage. Denn das Evangelium hat Kraft. Römer 1, Vers 16. Also durch Gebet hat Mose dreimal verhütet, dass Israel untergegangen ist. 2. Mose 17, da als der Feind Amalek kam, 2. Mose 32, damals beim goldenen Kalb, und 4. Mose 14, bei der Rückkehr der Kundschafter. Dreimal hat Mose durch sein Gebet verhütet den Untergang des Volkes. Auswirkungen von Gebet in der Geschichte. Nun, da hatten wir jetzt einige Beispiele gestern gehört, auch schon, man könnte hier fortfahren. Die großen Erweckungsbewegungen. Charles Finney zum Beispiel. Ja. Charles Finney im 18. Jahrhundert war ein Werkzeug für eine große Erweckungsbewegung in Amerika. Tausende und Abertausende Menschen kamen zum Glauben. In Wales, die Erweckung um die Jahrhundertwende, Eben Roberts. 100.000 Menschen wurden registriert als Bekehrte. 100.000! Also, ja, das kann jeder sagen, 100.000. Aber man hat geschaut, wie sich die Mitgliederzahlen in den Kirchen sich verdoppelt haben und so weiter. Und man hat natürlich dann auch nach einem Jahr geschaut, wie viel ist jetzt übrig geblieben von der Frucht, oder? Und nach zwei Jahren. Und ich habe ein Buch hier. Ich denke, es war. Nein. Ich habe dieses Buch zu Hause gelassen. Aber ich werde nachher, ich könnte es jetzt machen. Ich werde jetzt über diese Erweckung in Wales, hat jemand ein Buch geschrieben, der sehr kritisch eingestellt war über die Erweckung dort 1904 bis 1906, denke ich. War diese große Erweckungsbewegung und dort das ganze Wales hat sich verändert. Er schreibt dort, es ist ein gewisser Rougemont, heißt der Mann, er berichtet Eindrücke über die Erweckung in Wales. Geschrieben 1906 und die Erweckung war 1904 bis 1906. Er sagt, viele Berichte sind einseitig. Man muss auch aufpassen bei so Erweckungsberichten. 100.000 haben öffentlich eine Bekehrung bezeugt und sind Mitglieder, beziehungsweise sind Mitglieder in Kirchen geworden. Aber das heißt nicht, dass sie alle wiedergeboren waren. Aber man sagt, 10-30% gingen wieder zurück. Also bitte, dann bleiben 70.000 übrig. Ist das viel? Würden wir uns auch freuen, oder? Bei Finney, sagt man, sind bis zu 50% wieder zurückgegangen. Aber das waren weit mehr als 100.000 dort. Ja. Aber 50% sind immer noch viel. Ja. Also es gibt berechtigte Kritik, dass viel auch, bei vielen auch ein Strohfeuer war in Erweckungszeiten. Aber es blieb trotzdem viel zurück. Das Auffällige in Wales, der tiefe moralische Ernst, die großen Auswirkungen auf die Gesellschaft, Theater, Kneipen, Boxveranstaltungen, Fußball, nichts mehr besucht. Die Richter, keine Arbeit mehr. Gefängnisse, fast leer. Die große Freude, das Anliegen zum Zusammenkommen, die Gesangsfreudigkeit, sehr stark, Gesangsfreudigkeit, oft lange Versammlungen bis nach Mitternacht, anfangs täglich, das hielt 9 Monate lang an, und dann nicht mehr täglich, aber immer noch sehr oft. Sehr viele Bergleute sind zum Glauben gekommen, tägliche Morgenversammlungen der Bergleute vor der Arbeit, viel Gebet. Um 10 Uhr Gebetsversammlung, um 11 Uhr Predigt, um 15 Uhr Sonntagsschule für Erwachsene, um 19 Uhr Versammlung im Freien, die oft sehr lange dauerten. Nicht alle waren bei jeder Versammlung dabei, ist klar. Aber man sieht, wie viel hier geschah. Die Erweckung war natürlich vorbereitet. In Wales gab es ja schon 1750 eine Erweckung und 1800 noch einmal, 1859 noch einmal. Auch da spricht man von 100.000 Bekehrten. War also schon etwas vorausgegangen. Dann 50 Jahre später eben noch einmal. Sehr stark war das Liedersingen, das christliche Liedgut war weit verbreitet, auch schon vor der Erweckung. Und es war ein Boden da, wo natürlich die Erweckung dann auch florieren konnte. Die Werke der Puritaner waren sehr stark gelesen, in vielen Familienkreisen gelesen worden. Und von daher also war schon ein gewisser Einfluss da. Vor der Erweckung. Und es gab schon viele Kirchen, es waren viele Kirchgebäude sowieso da. Das Evangelium wurde zwar nicht immer treu verkündet, aber es wurde verkündet. Man kannte die Bibel gut. Sonntagsschulen, alles war da. Und dann kam die Erweckung hinein. Das heißt, es war schon eine Infrastruktur da. Ja. In das hinein war dieser geistliche Aufbruch. Das ganze Volk hatte eine religiöse Erziehung genossen und auf das hinauf kam dann zusätzlich diese Erweckung. Direkt vorbereitet war sie durch viel Gebet. Also einer sagt hier, ein 35-jähriger Mann sagt hier, seit meiner Jugend fand in meiner Kirche eine wöchentliche Gebetsversammlung um Erweckung statt. Evan Roberts hatte 13 Jahre um persönliche Zurüstung und 11 Jahre um Erweckung gefleht. Also 11 Jahre von den 13 Jahren. Seit 1903 versammelten sich vielerorts kleine Gruppen, um für das Land zu beten. Und 1904 kam die Erweckung. Also man sieht, es war eine Vorbereitung. Ich muss aber hinzufügen, die Waleser Erweckung ist lehrmäßig, muss man da vorsichtig sein. Denn lehrmäßig war viel dieses pfingstliche Gedankengut. Oder? Das hat sich hier da ganz stark verbreitet. Die Pfingstbewegung gab es 1904 noch nicht. Die entstand aber um diese Zeit, also um 1906, 1907, entstand die Pfingstbewegung. Aber das war die Lehre, in der Lehre war nicht alles so sauber. Das will ich nur hinzufügen. Aber ich will nur zeigen, große Auswirkungen aufgrund von Gebet, wenn man die Erweckungsbewegung jetzt betrachtet. Und man sagt oft, ja, heute ist der Boden nicht mehr da, er ist nicht mehr so gut da, er ist schon noch da, aber er ist nicht mehr so gut da. Das heißt, wir können das Gleiche nicht vielleicht erwarten, aber es heißt nicht, dass es, wie viele sagen, jetzt geht nur noch alles bachab. Das ist ganz negativ. Dieses negative Denken hindert Gott am Wirken. Wenn mehr Christen wieder positiv denken und sagen, Gott möchte sogar sehr wohl neues Leben schaffen, möchte auch Bewegungen schaffen, wo wirklich ganze Landstriche verändert werden. Gott kann das sehr wohl noch tun und Gott möchte das sehr wohl noch tun. Man muss nicht sagen, es ist alles schon zu spät. Es ist schwieriger vielleicht, aber es ist nicht zu spät. Gottes Wort hat immer noch die gleiche Kraft. auch wenn es nicht so stark im Volk jetzt verbreitet ist, weil die Leute das alles vergessen oder mit der Zeit mehr und mehr gar nicht gelehrt werden und unterrichtet werden, aber es ist dennoch noch viel da. Auch zu unserer Zeit. Vielleicht die Jugend, die hat die heutige Jugend, die hat am wenigsten vom Wort Gottes. Also die Jungen bis vielleicht 20 Jahren oder darunter. Die bekommen sehr wenig mit von der Schule und von den Eltern. Aber es ist doch, es ist nicht so, dass man sagt, es sei zu spät für Deutschland. Also das nur jetzt über Auswirkungen des Gebetes. In der Bibel haben wir ja sehr viele Beispiele über Auswirkungen des Gebetes. Elia betete und es hat sich Großes getan. Und es war nicht nur, dass er um Regen gebetet hat, es war ja dann auch eine Erweckung. Elia hat eine Erweckung erlebt. Die 450 Baalspriester wurden umgebracht. Und Israel hat sich dem Herrn wieder zugewandt. Das war Erweckung. Hiskia, Josia, das waren Erweckungszeiten. Das gesamte Volk wurde durch ein paar Leute, da war ein König, der sich dem Herrn geweiht hat, waren ein paar Leute wie Jesaja und andere. Der Herr hat hier mächtig wirken können. Fragen, Gedanken, Anregungen? Ah, hier habe ich noch was. Ein alter Schmied. Ein alter Stotterer wohnte in einem stillen Außenquartier, das ist zur Zeit Finney. Eines Tages fiel ihm der geistliche Zustand der Gemeinde und der unbußfertigen Sünder sehr aufs Herz. Seine innere Not steigerte sich so sehr, dass er die Arbeit unterbrechen und die Türen schließen und den Rest des Tages im Gebet verbringen musste. Sein Flehen wurde erhört. Auf sein Ersuchen hin ließ der Ortspfarrer, trotz anfänglichen Bedenken, es werde niemand kommen, einen Ausspracheabend in einem großen Privathause anberaumen. Am festgesetzten Abend war das Haus übervoll. Zuerst herrschte große Stille im Saal, bis plötzlich einer der Anwesenden in Tränen ausbrach und bat, man möge für ihn beten. Einer nach dem anderen folgte. Menschen aus allen Stadtteilen wurden durch den Heiligen Geist von ihrer Sünde überführt. Merkwürdigerweise führten alle ihre Weckung auf jene Stunde zurück, da der alte stotternde Schmied in seiner Werkstatt betete. Eine gewaltige Erweckung war die Folge, schreibt Finney in Das Gebetsleben der Gläubigen. George Ferber, ist er bekannt, der Gründer von Operation Mobilisation. Das ging in eine Schule, war ein junger Mensch, Teenager. Gegenüber der Schule ist ein Haus von einer alten Witwe. Und die Witwe betete 17 Jahre für diese Schüler und vor allem, dass der Herr doch ein Werk tun möge, dass Schüler aus dieser Schule den Herrn kennenlernen möchten und er Großes tun möchte. 17 Jahre hat die Witwe gebetet. Da hat sie einmal einen Jungen ein Johannesevangelium gegeben. Der Junge hieß George Ferber. Der hat sich bekehrt und es entstand ein großes Werk, das heute sehr viel Evangelisation betreibt. Der hat dann auch weiterhin gebetet, natürlich, diese Witwe. Aber interessant, wenn man das so hört, was Gott durch das Gebet, langjährige Gebet, tut. Dann wollen wir hier schließen.